Herr Jesus, danke, dass du uns Geist und Leben geben willst, dass du uns nicht alleine lässt, dass du uns zurüsten willst. Und wir bitten auch das jetzt für diese Stunde. Wir bitten dich, dass du Carsten segnest, gebrauchst als dein Werkzeug, ihn mit deinem Geist besonders ausrüstest jetzt in den kommenden Minuten, um zu uns zu sprechen. Öffne unsere Herzen, gib uns noch Wachheit, Konzentration und Freude daran, dein Wort zu hören. Amen. Dann, Carsten, darf ich dich bitten.
Ich vergaß heute Morgen bei der Vorstellung zu sagen, dass ich aus Siegen komme. Unter den Studenten in Siegen gibt es ein geflügeltes Wort, das heißt, was ist schlimmer als verlieren? Siegen. Ja, und in Siegen gibt es mehrere Ortsteile. Also Siegen ist eine Stadt von der Größe von 110, 120.000 Einwohnern, wenn man die ganzen ländlichen Regionen noch mitrechnet. Und in Siegen gibt es einen Ortsteil, der heißt Krombach. Den dürftet auch ihr kennen. Weil dort eins der berühmtesten Biere der Welt gebraut wird. Das Krombacher Bräu. Das Krombacher Pilz heißt es eigentlich. Und das Krombacher Pilz wird aus einer Quelle gespeist, die seit 1803 bekannt ist. Und diese Quelle bringt so klares Wasser hervor, dass man von einem ungetrübten Biergenuss spricht, wenn man Krombacher Pilz trinkt. Also da sind Weißbiere aus Erding zum Beispiel eine blasse Nummer dagegen. Ja. Das kann aber nur der beurteilen, der ein Krombacher Pilz schon mal live getrunken hat. Gell. Manche Gegenden Deutschlands sind sich zu fein, sind sich zu snobistisch, um einen Pilz aus unserer Gegend zu trinken. Ich kann dazu nur raten. Und ich bin auch bekennender Biertrinker, also ich trinke auch Bier, so sagen wir. Und in dem Werbeslogan heißt es, mit seinem feinwürzigen Aroma steht Krombacher für natürlich frischen Pilzgenuss. Ja, und wer Bier trinkt, der weiß, dass das beste Bier aus dem Felsen kommt. Und das haben Christen und Biertrinker gemeinsam, dass sie wissen, dass aus dem Felsen gutes Wasser kommt. Und ich möchte heute in unserer letzten Stunde über die unbekannte Größe der Gottheit in der Brüderbewegung sprechen. Der Heilige Geist. Theologisch weggekürzt. Als etwas Unbekanntes verbannt aus dem Vokabular der Brüder. Er ist maximal der, der den Herrn Jesus verherrlicht. Und tatsächlich ist das eine seiner Aufgaben. Aber ihn darauf zu verkürzen, wäre zu wenig. Und die Unkenntnis über die Art und Weise, wie er in unserem Leben wirkt, ist fatal, weil wir uns selbst verkürzen und betrügen um das Wirken der dritten Person Gottes. Man muss ihn schon kennen. Die Farbigen zum Beispiel auf den Feldern, die in Sklavenarbeit gehalten wurden, beschrieben sein Wirken so: Every time I feel the spirit in my heart, I will pray. Jedes Mal, wenn ich die Bewegung des Geistes in meinem Herzen spüre, muss ich beten. Sie hatten eine sehr vitale und persönliche Beziehung zu dem Wirken des Heiligen Geistes. Und ich möchte heute über eine dieser Wirkungsweisen sprechen. Es gibt sehr, sehr viele. Sie werden auch in der Schrift sehr, sehr verschiedenartig ausgekleidet, symbolisiert. Allein wenn man sich das Vokabular des Alten Testamentes bedient und anschaut, wenn man dieses Vokabular anschaut, dann merkt man, dass er im Öl zum Beispiel in seiner heilenden Wirkung beschrieben wird, dass er im Wind in seiner souveränen Wirkungsweise beschrieben wird, dass er im Wasser durch seine reinigende Wirkung beschrieben wird, dass er im Wein durch seine freudespendende Wirkung beschrieben wird. Alles dieses sind Dinge, die die Schrift uns gibt, die wir aber am Wegrand liegen lassen, weil wir sagen, wenn es um den Heiligen Geist geht, das ist was für die Charismatiker. Ja, man kann das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Ja. Man kann Gott nicht auf zwei Personen reduzieren, nur weil eine Bewegung es übertrieben hat mit der Überinterpretation des Heiligen Geistes. Man muss schon ausgewogen bleiben. Und wir können alle etwas voneinander lernen. Und ich denke, dass es gut ist, über die erfrischende Wirkung des Heiligen Geistes unter uns nachzudenken. Ich möchte heute abschließend aus dem 17. Kapitel des zweiten Buches Moses einen Referenztext lesen, den die meisten von euch wahrscheinlich gut kennen werden, nämlich die Begebenheit, wo Mose den Felsen schlägt, damit er Wasser gibt. Und ich möchte sprechen über die Frische des Geistes. Übrigens, das dritte Fest, was mir heute Morgen fehlte, war das Fest der Pfingsten. Ein Bruder, der anonym bleiben wollte, huschte an mir vorbei, flüsterte in mein Ohr, übrigens, es war Pfingsten, und war weg. Und ich sah nur noch seine Kondensstreifen am Horizont. Ich hatte eine Erscheinung. Ich danke unbekannterweise diesem Bruder, der jetzt noch wahrscheinlich im Publikum sitzt, unter einem Stuhl oder irgendwo, dass er es gesagt hat. Es war das Fest der Pfingsten. Viele Glieder an einem Leib und wir brauchen einander. Und wenn es nur darum geht, die Feste der Juden zu komplettieren. 2. Mose 17, 1. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israel brach auf aus der Wüste Sin nach ihren Zügen, nach dem Befehl Jahwes. Und sie lagerten sich zu Rephidim. Und da war kein Wasser zum Trinken für das Volk. Und das Volk haderte mit Mose und sie sprachen, gebet uns Wasser, du und Aaron meinten sie damit, gebet uns Wasser, dass wir trinken. Und Mose sprach zu ihnen, was hadert ihr mit mir? Was versucht ihr den Herrn? Und wieder sehen wir die enge Bindung des Aufbegehrens gegen Leitungsfiguren und des Aufbegehrens gegen Gott. Ich betone es immer mal wieder. Übrigens sind auch unsere Politiker keine Schießbudenfiguren. Der Kanzler heißt immer noch Scholz und nicht Olaf. Und auch Gesundheitsminister, selbst wenn sie viele Fehler machen, sind immer noch Gesundheitsminister. Und verdienen unseren Respekt und unsere Fürbitte. Auch wenn wir nicht einverstanden sind mit dem, was sie tun. Und das Volk dürstete da selbst nach Wasser und das Volk murrte wieder Mose und sprach, warum hast du uns aus Ägypten heraufgeführt, um mich und meine Kinder und mein Vieh vor Durst sterben zu lassen? Da schrie Mose zu Jahwe, das wollte ich nicht gehört haben, wenn er zu dem Herrn schrie, das war laut, da schrie Mose zu Jahwe und sprach, was soll ich mit diesem Volk tun? Noch ein wenig und sie steinigen mich. Und Jahwe sprach zu Mose, gehe hin vor dem Volk und nimm mit dir von den Ältesten Israels und deinen Stab, womit du den Strom geschlagen hast. Nimm in deine Hand und geh hin. Siehe, ich will da selbst vor dir stehen auf dem Felsen am Horeb. Und du sollst auf den Felsen schlagen und es wird Wasser aus demselben herauskommen, dass das Volk trinke. Und Mose tat also vor den Augen der Ältesten Israels. Und er gab dem Ort den Namen Massa und Meribah. wegen des Haderns der Kinder Israel und weil sie Jahwe versucht hatten, indem sie sagten, ist Jahwe in unserer Mitte oder nicht. Sie fühlten sich also von Gott verlassen. Sie glaubten gar nicht mehr, dass Gott bei ihnen war. Und Gott musste dieses Wunder tun, um sie davon zu überzeugen, dass er in ihrer Mitte war. Ich möchte heute Nachmittag in der kurzen Zeit sprechen, A, über den Durst des Lebens, auch unter uns Christen. Wir glauben, dass der Durst des Lebens immer etwas für diejenigen wäre, die den Herrn noch nicht kennen. Das ist Quatsch. Auch wir dürsten häufig im geistlichen Leben und merken das noch nicht einmal. Erstens über den Durst des Lebens, zweitens über die Leiden Christi und drittens über den Überfluss, den der Geist Gottes gibt. Israel brach auf, so sagt es der Vers 1, aus der Wüste Sin nach ihren Zügen, die waren also wohl geordnet nach dem Befehl des Herrn, und sie lagerten sich zu Rephidim, und da war kein Wasser zum Trinken für das Volk. Sie waren erlöst und sie waren erschöpft und sie hatten zu essen bekommen in Kapitel 16, nun aber hatten sie Durst. Und sie waren auf dem Weg von der Wüste Sin nach Rephidim, eine Strecke von ungefähr 50 Kilometern an der Westseite der Sinai-Halbinsel entlang. 600.000 Männer nebst ihren Familien hatten Durst, da brauchte es viel Wasser. Und das ließen sie Moses wissen und der ließ es Gott wissen. Liebe Brüder, Älteste, alles was an euch herantretet, gebt es weiter an den Herrn und wartet, was er sagt und was er tut. Im Kapitel 16 haben wir gesehen, dass Gott etwas gegen den Hunger des Volkes tat. Im Kapitel 17 sehen wir nun den Durst der Erlösten. Und Arnold Gäbelein bemerkt richtigerweise in seinem Kommentar zum Alten Testament, Exodus 16 und 17 gehören zusammen wie Johannes 6 und 7 in ähnlicher Weise. Denn dort bezeichnet sich Jesus als das Brot und als das Wasser des Lebens. Es gibt also ein Pendant. Ein Gegenstück im Neuen Testament zu diesen beiden Kapiteln, wo der Herr in Johannes 6 über das Brot vom Himmel her spricht, das er selbst in Personam ist, und in Kapitel 7 dann auf dem Laubhüttenfest von dem Wasser des Lebens redet. Es gibt zwei Dinge, und jetzt kommen wir zu der praktischen Anwendung, an die ein Mensch gewöhnt werden sollte, wenn er zur Erlösung gefunden hat. Erstens, an das Wort Gottes, zweitens an die Wirkungsweisen des Heiligen Geistes oder um es etwas einfacher zu sagen, an das Gebet. Zwei Dinge sind wichtig zu lernen als junger Christ, sich aus dem Wort Gottes zu ernähren und zweitens im Gebet Heiligen Geist zu empfangen. Schlagen wir auf Philipper 1, Vers 9 und versuchen wir, etwas feiner zu auf der Zungenspitze zergehen zu lassen, was der Apostel meint. Ich habe jetzt einen falschen Vers zitiert, ich suche einen anderen, wo Paulus sagt, dass er die Darreichung des Heiligen Geistes empfangen möchte. Helft mir, Brüder.
Neunzehn.
Ja, danke, Thomas. Vers 19. Denn ich weiß, dass dies mir zur Seligkeit ausschlagen wird durch euer Gebet und durch Darreichung des Geistes Jesu Christi. Er verknüpft hier also das Gebet der Philipper mit der Darreichung des Heiligen Geistes. Und wir sehen hier, dass im Gebet und durch Gebet Geist Gottes dargereicht wird. So wie einer einem ein Glas Wasser reicht oder wie einer einem ein Stück Obst reicht auf einem Tablett, so wird Geist dargereicht im Gebet. Und es ist der Durst des Lebens, der uns zu Jesus treibt, auch als Gläubige, nicht nur als Ungläubige. Es gibt eine emotionale Seite des Glaubens, die von uns Brüdern häufig geleugnet wird. Wir kommen sehr stark über den Verstand und nähern uns Glaubensdingen sehr stark verstandesmäßig. Aber es gibt eine emotionale Seite der Seele, die befriedigt werden möchte durch schöne Dinge, durch wahre Dinge und auch durch den Geist Gottes. Zum Beispiel Musik ist so eine Sache, die der Christenheit sehr eigen ist. Andere Religionen kennen diese Hochkultur von Musik, wie wir sie kennen, überhaupt gar nicht. Aber die Schönheit, die Musik darreicht, erquickt unsere Seelen und zu Recht. Und Ästhetik im Glauben ist etwas sehr Schönes. Auch eine gesunde Wortwahl ist etwas sehr Schönes. Es ist schön, Menschen zuzuhören, die Sprache gebrauchen wie ein Messer oder wie ein, die Bilder mit Sprache malen können. Das ist etwas sehr Schönes. Unsere Seele braucht diese Ästhetik. Wer das nicht ganz verstehen kann und glaubt, dem empfehle ich die Schriften von A.W. Tozer, der diese Ästhetik des Glaubens sehr gut entfaltet. Oder wenn Paulus sagt im Philipperbrief, wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn es irgendeinen Trost der Liebe gibt, wenn es irgendeine Gemeinschaft, wenn es irgend innerliche Gefühle oder Erbarmungen gibt, so erfüllet meine Freude. Das ist voll von Emotionalität. Man kann dem Glauben diese emotionale Seite nicht absprechen. Und viele von uns sind sehr arm dran, weil sie diese emotionale Seite einfach wegdiskutieren und wegleugnen und glauben, dass wir das nicht brauchen. Doch, ich brauche gute Worte. Ich brauche schöne Dinge. Ich genieße im Übrigen auch, und da möchte ich auch ehrlich bleiben, viele weltliche Dinge, die mir Schönheit darreichen. Auch schöne Musik. Und wenn das zeitgenössische Musik ist, dann ist sie halt zeitgenössisch, das ist mir egal. Das sind Speerspitzen voll Honig, die meine Augen glänzend machen. Da stechen sich die Brüder schon die Augen aus, gell? Aber habt ihr nie gelesen, dass Jonathan unter dem Verbot Sauls in den Wald ging und in eine Honigwabe stach und sich eine Speerspitze Honig nahm und seine Augen wurden glänzend? Ja, da denkt er, toll, ne? Ich gehe in den Wald und suche Honig, Brüder, was? Nein, das sind die schönen Dinge des Lebens, an denen sich alle Menschen erfreuen. Es ist schön, wenn man ein Paar, ich komme wieder von meinem Konzept ab, aber ich muss das einfach mal sagen, es ist schön, wenn man ein Paar schön tanzen sieht, oder? Freut euch das nicht? Doch. Das ist schön. Die alten Pietisten in Baden-Württemberg, hier kann man es ja sagen. Ich hoffe, hier ist kein Stuttgarter unter uns. Jetzt muss ich aufpassen. Die Pietisten im Schwabenland haben früher gesagt, das Tanzbein, das im Saale dreht, wird im Himmel abgesägt. Das teile ich nicht. Also in Südtirol hatte ich viele Geschwister, die exzellent gut getanzt haben. Und wenn Hochzeiten gefeiert wurden, dann haben die getanzt. Und das war schön anzusehen. Das war vollkommene Harmonie zwischen Mann und Frau, welche mir die Wahrheit von Christus und seiner Gemeinde noch einmal ganz neu haben aufleuchten lassen. Ich finde das schön. Naja, was ich sagen möchte, ist, dass, also nochmal neu auf den Leuchter stellen müsste, dass unsere Seele im Glauben nicht nur richtige Dinge braucht, sondern dass sie auch schöne Dinge braucht. Und es ist eine Lüge des Teufels, dass man glaubt, wenn man an den Herrn Jesus glaubt, dass man die schönen Dinge dieses Lebens, selbst wenn sie irdisch sind, nicht gebrauchen darf. Das glaube ich nicht. Ich halte das für eine falsche Askese. Ich halte das für teuflisch. Nee, so haben wir nicht gewesen. Kostet extra. Welchen jetzt? Den letzten? Ja, ich halte es für eine Lüge, zu glauben, dass Christen die schönen Dinge dieses Lebens nicht genießen dürfen. Ich glaube, dass Schönheit gegeben ist, um unserer Seele Kraft und Stärke zu geben. Auch wenn sie nicht direkt aus einer christlichen Feder oder von einem christlichen Maler oder aus einem christlichen Buch kommen oder so. Der Herbst in seinen Farben ist so schön, dass man sich gar nicht satt sehen kann an den bunten Blättern. Bunt sind schon die Wälder, gelb die Stoppelfelder und der Herbst beginnt. Graue Nebel wallen, bunte Blätter fallen und der Herbst beginnt. So geht's. Das sind doch schönste Dichtungen, die unser Herz aufgehen lässt, oder? Und wer sich dessen beraubt, der wird keine Freude und keine Kraft haben, dem Herrn zu dienen. Das sind die Speerspitzen Jonathans, die unsere Augen glänzend machen. Es gibt so etwas wie einen Durst für des inneren Menschen, der im Gebet gestillt wird. Das ist die persönliche Begegnung mit Gott. Lesen wir aus dem Buch der Richter, um das mal plastisch zu machen, bevor ich jetzt mich in meinen eigenen Bildchen ergehe, möchte ich es einfach mal anhand der Schrift darlegen. Nehmen wir Simson, der ja gewesen sein mag, wie er gewesen ist und ein schlimmes, vorläufiges Ende genommen hat. Aber er war ein Held Gottes. Er war ein Nazirer, Richter 13. Und er schlug Schlachten, die kein anderer schlagen konnte. Er hatte zwar eine fatale Schwäche, er war ein Er mit einer Sie-Schwäche, wie viele von uns, liebe Brüder. Und wenn er eine Frauenhand spürte, dann wurde er schwach. Aber er war ein Held Gottes. Und in Richter 14 hatte er eine große Schlacht geschlagen gegen die Philister. Er hatte mit einem Eselskinnbacken, mit einem Knochen, den er irgendwo gefunden hatte, reihenweise Philister außer Kraft gesetzt. Wie viel? 1000. Danke. Ich freue mich, zu Flößen im Publikum zu haben. Mit dem Knochen, gell? Ja, ja. Hat er zugeschlagen. Ja. Und bitte? Ach so. Und ich dachte schon, du hättest das gelesen. Aber ist ja egal. Ja, okay. Aber das war so, wie du sagst. Es war so. Egal, woher wir das haben, es war so. Und danach war er durstig und müde. Und die Schrift sagt in Richter 15, Vers 18, und es dürstete ihn sehr, und er rief zu Jahwe und sprach, du hast durch die Hand deines Knechtes diese große Rettung gegeben. Und nun soll ich vor Durst sterben und in die Hand der Unbeschnittenen fallen? Da spaltete Gott die Höhlung, die zu Lechi ist. Und es kam Wasser aus ihm hervor, und er trank, und sein Geist kehrte zurück, und er lebte wieder auf. Daher gab man ihr den Namen Quelle des Rufenden, die zu Lechi ist, bis auf diesen Tag. Quelle des Rufenden, die zu Lechi ist. Kennst du diese Quelle des Rufenden? Kennst du diesen Felsen, den du anrufst, wenn du durstig und müde bist, und wenn du keine Kraft mehr hast und wenn die Sitzungen dich erschöpft haben und wenn dein Beruf, dein Tageswerk dich erschöpft hat und wenn der Widerspruch der Sünder dich erschöpft hat? Und du niederkniest vor der Quelle des Rufenden und du sagst, ich habe es mit Philistern aufgenommen, ich habe mit Löwen gekämpft zu Ephesus und jetzt bin ich durstig und ich bin müde, meine Seele hat keine Kraft mehr. Das ist die Dynamik unseres inneren Lebens, von der Simson spricht. Und du und ich, wir schlagen Schlachten. Wir kämpfen, wir arbeiten, unser Geist ist ständig beschäftigt. Aber unser Geist braucht auch, dass er von dem Wasser des Heiligen Geistes erquickt wird, welches aus dem Christus kommt. Es braucht dieses stille Werden vor Gott, wo man sich ihm einfach ergibt und überlässt. Wo man ruhig wird vor ihm und aufnahmefähig wird vor ihm und wo man trinkt vor ihm. Es gibt in der Geriatrie ein sehr bekanntes und gefürchtetes Phänomen, und das ist das, dass ältere Menschen Hunger mit Durst verwechseln. Du fragst sie, wie geht es Ihnen, Herr X? Und der 80-jährige Mann sagt, ich habe Hunger. Und du gibst ihm etwas zu essen und er bleibt vor dem Essen sitzen und isst nichts davon. Du kannst ihm Apfel, Kompott oder Joghurt oder sonst was hinstellen, das bleibt da stehen. Und der Laie würde meinen, ja, da hat er mich wohl auf den Arm genommen, als er sagte, dass er Hunger hatte. Wenn du ihm aber ein Glas Sprudel hinstellst oder ein Glas Apfelsaft hinstellst, wird er das wahrscheinlich austrinken, weil er Durst hatte. Aber er hat Durst mit Hunger verwechselt. Das ist eine Frage der Hirnleistung und der Gedächtnisleistung oder der Attributionsleistung, der Zuordnungsleistung. Und wir sind ähnlich wie diese alten Menschen, die Hunger mit Durst verwechseln. Und die meisten meinen, dass wenn sie geistlich erschöpft sind und wenn sie viel gearbeitet und geleistet haben, dass sie viel Bibel lesen müssten, damit sie wieder zu Kräften kommen. Und das kann durchaus sein, dass das so ist. Aber es kann auch sein, dass Gott dich ins Gebet ruft. Und dass Gott dir eine Zeit der Stille und der Kontemplation und der Erbauung vor seinem Angesicht verordnet, wo du wieder neu auftanken kannst vor Gott, wo du Gott dein Herz ausschütten kannst. Kannst du das überhaupt? Machst du das? Das Herz ausschütten vor Gott steht in dem Psalm, schüttet euer Herz aus vor mir, mein Volk. Das habe ich von den Putzfrauen gelernt, von meiner Mama. Meine Mama, die uns immer mit dem Teppichklopfer verfolgt hatte, meinen Bruder und mich, als wir was ausgefressen hatten. War eine gute Mama, aber konnte auch streng sein. Und wenn meine Mama den Boden putzte, dann nahm sie manchmal das Putzwasser und goss es über den Boden aus und wischte mit dem Aufnehmer dann trocken. Und dieses Ausgießen des Eimers ist mir ein gebliebenes Bild. Wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht, hört er dein Gebet. Wenn dich Angst befällt vor der langen Nacht, hört er dein Gebet. Gott hört dein Gebet, Gott hört dein Gebet. Es ist das Gebet ein besonderer Moment, wo wir unsere Lasten und unseren Dreck vor Gott ausschütten, aber auch von Gott mit Himmelswasser gesättigt werden, das aus dem Felsen kommt, der Jesus Christus heißt. Und das ist der Durst der Heiligen, der häufig mit Hunger verwechselt wird. Und du solltest dich fragen, wenn ich dieses Gefühl habe, ich lese die Bibel, ja, ich mache meine stille Zeit jeden Tag, ich lerne, aber irgendwo bin ich emotional erschöpft. Irgendwo geht nichts mehr. Mir fehlt die Spannkraft. Dann rechne damit, dann überleg dir, wann du zum letzten Mal ausgiebig vor Gott gebetet hast und stille geworden bist. Das ist wichtig und das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Lesen wir Lukas 11, Vers 13. Dort sagte Herr Jesus selbst, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisset, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel ist, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Wie viel mehr wird der Vater den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Ich rüttle nicht an der Lehre, dass wir versiegelt worden sind durch Heiligen Geist. Aber ich glaube, dass es ein situatives Geben des Geistes gibt von Gottes Seite aus, wenn wir das brauchen. Also ich glaube nicht, dass wir immer wieder neu versiegelt oder erfüllt werden müssen mit Heiligem Geist, aber ich glaube, dass Gott den Geist darreicht, wenn wir müde und erschöpft sind. Und davon redet dieser Teil der Wüstenwanderung, wo Mose den Felsen schlägt. Gott sagt, zurück zum Ausgangstext, siehe, ich will da selbst vor dir stehen auf dem Felsen am Horeb und du sollst auf den Felsen schlagen und es wird Wasser aus demselben herauskommen, dass das Volk trinke. Und Mose tat also vor den Augen der Ältesten Israels. Hier beim ersten Mal, die Kenner der Schrift wissen das, bekommt Mose den Auftrag, den Felsen tatsächlich zu schlagen. Später noch einmal im vierten Buch Mose, Kapitel 20, bekommt er den Auftrag, zu dem Felsen zu reden, schlägt ihn aber, weil er glaubte, dass Situation 1 mit Situation 2 gleichzusetzen war. Er kopierte das Verhalten aus Situation A auf Situation B. Wiederum ein Zuteilungsfehler, ein Attributionsfehler, den Mose begann, und das kostete ihn Kopf und Kragen. Wegen dieser Missinterpretation des Befehls Gottes durfte er das Heilige Land nicht mehr betreten. Er schlug den Felsen, obwohl er zu ihm sprechen sollte. Hier aber spricht er zu dem Felsen, schlägt er den Felsen richtigerweise, wie Gott gesagt hatte. Das Murren der Israeliten richtete sich einmal mehr gegen Moses, und dieses Murren trieb Mose einmal mehr in die Arme Gottes, und dieser gab ihm eben diese seltsame Anweisung, den Felsen zu schlagen. Er sollte dazu den Stab, denselben Stab benutzen, mit dem er das Meer geteilt hatte, also diesen Stab der Macht, das Insignium der Macht, die er in der Hand hielt. Und der Prophet gab infolgedessen diesem Ort wegen des Murrens den Namen Massa und Meriba, was auf Deutsch so viel heißt wie Versuchung und Hadern. Paulus interpretiert später diese Situation und er sagt in einem fast lapidaren Nebensatz, der Fels aber war der Christus. Er legt in 1. Korinther 10 dar, dass das ganze Volk auf Mose getauft wurde und das ganze Volk aus einem Felsen trank. Und dann in einem Nebensatz, in einer Parenthese sagt er, der Fels aber war der Christus. Und es hört sich fast nebensächlich an, aber es war hauptsächlich. Denn sie alle tranken aus diesem Felsen und dieser Fels barg eine unerschöpfliche Wassermenge für ein Millionenvolk. Ja, der Fels begleitete das Volk sogar auf einem langen Marsch durch die Wüste. Ich weiß faktisch nicht, wie das ging. Aber dieser Fels war ein beständiger Versorger, auch wenn wir uns das nicht vorstellen können. Schlagen wir auf den Propheten Jesaja, Kapitel 53. Und versuchen wir, die Analogie zu verstehen. Fürwahr, Vers 4, er, der Knecht Gottes, hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir hielten ihn für Gott bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt, doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Missetat willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir hielten ihn von Gott geschlagen, aber um unserer Missetat willen ward er geschlagen. Das ist eine Prophetie auf den Herrn Jesus 700 Jahre vor dessen Tod am Kreuz von Golgatha. Und es ist schon seltsam, dass das ist ein Paradox des Glaubens, dass ein von uns zugrunde gerichteter Mensch zum Ursprung unserer beständigen Kraft werden sollte. Aber mit der Folterung und mit der Tötung Christi brachen die Dämme des Himmels und das Heiligtum wurde aufgetan und der Vorhang im Tempel zerriss von oben nach unten. Der Vorhang war übrigens vierschichtig gewoben und es brauchte starke Hände, um diesen Vorhang zu zerreißen. Das tat Gott in einem unsichtbaren Akt von Kraft. Zerriss er das Trennende zwischen Gott und Menschen von oben nach unten. Das geschah nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten. Und das Heiligtum wurde sichtbar. Und seitdem fließen Ströme der Gnade aus dem Heiligtum für uns. Denn aus seiner Gnade haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Es ist ein unerschöpflicher Reichtum, der in dem Christus Gottes wohnt, von dem jeder hier trinkt, von dem jeder genug bekommt. Es ist nicht wie mit dem Gnadenschatz der Kirche, der römisch-katholischen Kirche, der immer wieder aufgefüllt werden muss durch gute Werke der Heiligen. Es ist ein Heiligtum, das aufgetan wird, aus dem uns Heiliger Geist fließt in rauen Mengen. Fels des Heils geöffnet mir, birg mich ewiger Hort in dir. Lass das Wasser und das Blut deiner Seite heilger Flut mir das Heil sein, das frei macht von der Sünde, Schuld und Macht. So heißt es in dem Lied Rock of Ages cleft for me. Let me hide myself in thee. Schönes altes Erweckungslied. Es hat Augustus Top Lady gedichtet. Top Lady hieß der. Und Georg von Fieban hat es so ausgedrückt: Fels der Ewigkeiten, Welten durch dich stehen, Fels im Meer der Zeiten, Hort im Sturmeswehen, Fels, der in den Gluten öder Wüste hier sprudelt Lebensfluten. Fels, dich preisen wir. Jesus will fürs Leben Fels und Stern dir sein. Du brauchst nicht zu beben, nie bist du allein. Auf dem Felsen stehend, schauend auf den Stern, heißt als Sieger gehen in der Kraft des Herrn. Das ist schönste Dichtkunst. Auch das macht unsere Augen glänzend, weil es schönste Lyrik ist. Gut komponiert, in schöne Worte gebracht. Das macht Freude, das zu hören. Das erbaut die Seele. Aber das ist das, woraus wir heute leben. Das ist die direkte Beziehung zu dem Christus Gottes. Das ist der Moment, wo du erscheinst und sagst: Herr Jesus, ich bin völlig am Ende. Ich schaff's nicht mehr. Meine Kraft reicht nicht mehr für diese Dinge. Meine Weisheit reicht nicht mehr aus, um so viel Dummheit zu korrigieren. Gib mir Weisheit, gib mir Kraft, das durchzustehen. Gib mir Milde, gib mir Gelindigkeit. Hilf du, dass ich unprovozierbar bin für die Menschen, die andauernd sticheln an meiner Seite. Das ist das Wasser, das wir aus diesem Felsen trinken. Er ist das Licht der Augen, erleuchtet das Gesicht, hat Paul Gerhardt gedichtet. Er ist die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ. Das, was mich singend macht, ist, was im Himmel ist. Meine Frage ist, ich treibe es ganz bewusst auf die Spitze hin. Meine Frage ist, ist Jesus Christus für dich nur der Erlöser, derjenige, der deine Sünden gebüßt hat? Gut, nichts dagegen. Der dich juridisch rausgehauen hat aus dem Dilemma deiner Verdorbenheit? Für die meisten, für viele, die ich kennengelernt habe, war er nur das. Er ist einer, der dafür gesorgt hat, dass ich in den Himmel komme. Aber für die wenigsten, die ich gekannt habe, war er eine beständige Quelle der Erquickung und der Kraft. Und ich sehe den Lichtglanz der Herrlichkeit nicht mehr in den Augen meiner Brüder und Schwestern. Ich sehe die glänzenden Augen der Betschwester, die ich vor 30 Jahren noch gesehen habe, nicht mehr. Ich weiß nicht, wo sie geblieben sind. Alle sind so besorgt und so bedrückt. Und keiner atmet mehr Himmelsluft. Und keiner hat den Triumph in seinen Augen. Alle sind irgendwie betrübt und niedergebeugt, weil wir Masken tragen mussten. Wenn uns das aus den Schuhen haut, dann sind wir schlecht dran. Wo ist diese Überlegenheit des Glaubens? Wo ist der Lichtglanz der Herrlichkeit? Kann man den in deinem Leben sehen? Triumphiert Freude in allem Leide? In dir ist Freude in allem Leide. Du, der wahre Heiland bist. Hilfest von Schanden, rettest von Banden. Wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne Stille halten, lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Öffnest du dich wie eine zarte Blume dem stillen Wirken des Heiligen Geistes? Tust du auf? Lässt du dich wärmen von der Sonne des Christus? Dazu brauchst du zugegeben etwas mehr Zeit als 2 bis 3 Minuten am Morgen mit dem üblichen Gebet. Wach über meinen Wegen und komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns in Gnaden beschert hast. Amen. Manchmal ist unser evangelikaler Glauben nichts anderes als eine fromm verbrämte Liturgie. Auch das Abendmahl, tut mir leid, ich muss das auch mal sagen, ist zu einem liturgischen Prozess verkommen. Ich kann euch die Anbetungsstunden auswendig beschreiben. Das Brot wird ungefähr 10 Minuten vor Schluss gebrochen. Danach wird der Kelch getrunken, dann wird noch ein Lied gesungen und gebetet, dann ist aus. Bis dahin arbeitet man sich hin zu dem liturgischen Höhepunkt. Aber warum nimmt keiner das Brot am Beginn einer Stunde, bricht es und sagt, wir gedenken des Todes des Christus? Ist das ein Verbrechen? Glaubt ihr, dass das unter den ersten Christen anders war in den Katakomben? Die haben eine Viertelstunde Zeit gehabt, vor Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, um den Herrn zu loben. Die sangen ein Loblied, brachen das Brot und tranken den Kelch und gingen wieder auseinander. Aber bei uns, die wir ja frei sind von Liturgie und Ähnlichem, verläuft das Ganze doch recht monoton gleich. Und uns fehlt wahrscheinlich diese Inspiration Gottes, diese Freiheit Gottes, uns einfach natürlich vor Gott zu bewegen, so wir sind, so wie wir sind. Einfach mal zu erzählen, was passiert ist und was wir erlebt haben mit dem Herrn, um ihn dann zu loben und zu preisen und auch das Brot zu brechen. Ein letztes zum Überfluss des Geistes. Wie schön das ist, ein Leben im Überfluss des Geistes zu führen. Und wenn ich es nicht mehr kann, dann holt mich von der Bühne. Wenn ich irgendwann hier mit Ränder unter den Augen und müde dastehen sollte und sage, ach, das Leben ist doch eine Last. Und ich kann fast nicht mehr. Und ich bin nur mit schlechten Dingen befasst. Und die Christenheit ist so gespalten. Und warum versteht mich keiner? Und alle haben mich verlassen. Falls ich irgendwann mal so anfangen sollte zu reden, zieht mich von der Bühne, Brüder. Ich möchte dann kein Vorbild mehr sein. Mose sagt, oder Gott sagt zu Mose, in 3. Mose 10 sagt er, in denen, die mir nahen, will ich verherrlicht werden. Verherrlichst du Gott, wenn du dich ihm nahst? Zurück zu unserem Text, dort heißt es am Ende dieses Textes, und er gab dem Ort den Namen Massa und Meriba, wegen des Haderns der Kinder Israel und weil sie den Herrn versucht hatten, indem sie sagten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht. Dieser Ort war denkwürdig, weil Israel gemurrt hatte, aber er war auch denkwürdig, weil Gott dort Wasser gegeben hatte und dem Murren ein Ende gemacht hat. Denn dieser geschlagene Fels stillte den Durst des Millionenvolkes und sie waren nun sitt und satt. Und das war auch bitter nötig, denn was darauf folgte, war für sie Kampf. Danach setzte Amalek an, den Nachtrag Israels hinzumetzeln, also alle, die zurückgeblieben waren, die nicht mehr schnell laufen konnten, den griff dieses marodierende Reitervolk an und schlachtete die Schwachen und wehrlosen Frauen und Greise Israels im Nachtrab ab. Aber das Volk Gottes an sich stand in Saft und Kraft und konnte kämpfen, weil Gott ihnen diesen Felsen zuvor geöffnet hatte. Schlagen wir auf das Johannesevangelium, Kapitel 7. Vers 37, da geht es um das Laubhüttenfest. Das war ein Fest, was von großer Freude geprägt war. Und das 7 Tage dauerte. Und an dem, dort heißt es in Vers 37, an dem letzten, dem großen Tage des Festes aber, stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand dürste, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, gleich wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. 7 Tage lang oder 6 Tage lang wurde in einem Ritual Wasser gebracht von der Quelle des Teiches Siloa in den Tempel und es wurde vor dem Tempel ausgeschüttet. Und so ging das Tag ein, Tag aus, Tag eins, Tag zwei, Tag drei, Tag vier, Tag fünf, Tag. Am 6. Tag blieb dieses Ritual aus. Das war der große Tag des Festes. Und an diesem Tag stellt sich der Herr Jesus an den Tempel und sagt, wer an mich glaubt, gleich wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers ausgehen. Der wird eine Quelle des Heiligen Geistes für seine Umwelt werden. Der wird ein Leben im Überfluss des Geistes führen. Und das Leben im Glauben ist ein Leben im Überfluss. Deswegen sagt David im Psalm 23, mein Becher fließt über. Du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde und mein Becher fließt über. Du schenkst mir immer wieder ein und du schenkst mir immer wieder nach. Und der Gläubige gleicht einem Brunnen, der beständig Wasser gibt für viele. Ich bin das beste Beispiel dafür. Ich bin ein sehr zerbrechlicher, wenig belastbarer Mensch. Ich habe eine fragile Gesundheit und ich habe sehr empfindliche Nerven. Aber ich merke, dass Gott mich Tag für Tag stabilisiert und dass Gott mir Tag für Tag nachschenkt und dass ich Tag für Tag eine unerschöpfliche Kraft habe, anderen Menschen zu dienen. Und ich bin froh und glücklich darüber. Ich fahre abends von Haus zu Haus und ziehe älteren Damen ihre Strümpfe aus. Kompressionsstrümpfe wohlgemerkt. Früher habe ich das mit einer Baccarat-Rose im Mund getan, das mache ich heute nicht mehr. Und ich werde dieser Dinge nicht müde und ich freue mich, dass ich diese Dinge tun kann, dass ich nützlich bleibe für Menschen. Bist du nützlich für irgendjemanden oder bist du so ein Problemfall? Oh nein, nicht schon wieder der. Es geht schon darum, dass wir nützlich sind und es geht auch darum, dass wir eine Erfrischung sind für andere Menschen. Und ich mache keinen Hehl daraus, wenn mir etwas gut gefällt. Ich war in Wasserburg in der Anbetungsstunde letzten Sonntag. Und ich muss sagen, dass mich das sehr erfrischt hat, was ich dort gehört habe. Aber ich habe das auch nicht zurückgehalten für mich. Ich habe gesagt, Brüder, das hat mir richtig gut getan, unter euch zu sein. Schaffst du das, Bruder Knurz? Du verklemmter Bruder, der kein Lob über die Lippen bringst, schaffst du das? Sie sagen, es war schön bei euch. Das Essen hat gut geschmeckt. Kannst du das? Ich glaube, unsere Frauen haben das verdient, dass wir das auch mal verbal zum Ausdruck bringen, was wir da durch den Gaumen haben gehen lassen. Aber der Schwabe, wir dürfen ja über die Schwaben reden, weil die sind ja heute nicht da. Wo? Müsstest du nicht mal auf Toilette gehen? Oder draußen ist ein Büchertisch. Der Schwabe sagt, wie sagt der Schwabe? Nicht getadelt? Ja, nicht geschimpft ist schon gelobt. So ist es. Nicht geschimpft ist schon gelobt. Oh, wenn du damit auskommst, gut. Ich habe meine Kinder mit viel Lob versehen. Ich habe, wo ich sie konnte, nur gelobt. Ich habe sie auch getadelt, wenn das sein musste. Aber ich habe versucht, sie zu starken Persönlichkeiten aufzubauen, indem ich ihnen viel Gutes gesagt habe. Selbst wenn ich manchmal der Ansicht war, dass es nicht ganz so gut war, was sie gemacht haben. Manchmal brachten sie selbst ausgesägte Krokodile aus der Schule nach Hause. Die waren natürlich jetzt nicht so besonders gut gesägt und ich sage, tolles Krokodil, habe ich gesagt. Ne, Papa, findest du toll, ne? Ja, fand ich auch toll. Aber das tut dir doch gut und das tut mir doch gut, wenn wir auch gelobt werden, oder? Hast du deinem Ältesten schon mal gesagt, dass du es gut findest, was er macht? Ich glaube, die lechzen danach, dass man ihnen dankt, dass sie 40 Jahre lang an einem Platz geblieben sind und die Stellung gehalten haben. Aber das ist ja für dich nichts, weil der ist ja, der checkt es ja einfach nicht. Ne? Nein, ich glaube, wir brauchen Lob und wir sollten das, was wir vom Herrn Jesus an Trost und an Zuspruch und an Anerkennung und an Annahme erfahren, auch weitergeben an andere Menschen. Und sollten das auch verbal zum Ausdruck bringen, dass wir das anerkennen und gut finden, was sie tun. Ich kenne einen Menschen, der Tag ein, Tag aus das Gleiche tut. Sein Leben ist relativ monoton, aber er wird dabei nicht müde. Und er hat selbst für böse Menschen immer ein gutes Wort übrig. Und er begegnet den heillosen Angriffen seines Umfeldes mit einem milden Lächeln. Er hat ein offenes Ohr für jeden, auch wenn er selbst manchmal viel zu erzählen hätte. Er hat sich vorgesetzt, den Menschen, die er kennt, in der Kraft Christi zu dienen. Und dieser Mensch ist ein Segen für sein Umfeld. Aber er tut das in der Kraft Gottes. Und wenn er Gott nicht hätte und wenn er den Herrn Jesus nicht hätte, könnte er diesen Dienst nicht tun. Er empfängt seine Anerkennung von Gott. Aber er ist für andere Menschen in seinem Leben da. Segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, Segen zu ererben, sagt der Apostel Petrus in seinem ersten Brief. Gott füllt Gnade nach für den, der reichlich Gnade austeilt. Segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, Segen zu ererben. Haut raus, gebt weg. Auch die Dollars. Was willst du denn mit dem ganzen Geld auf deinem Konto? Da gibt es Menschen, denen kannst du mit 50 Euro ein Haus bauen in Äthiopien, wenn du willst. Oder die ganzen Kleider, die 2 bis 3 Laptops, die du noch im Petto hast. Es gibt Studenten, die haben keine Laptops, weil sie kein Geld dafür haben. Hau raus! Segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, Segen zu ererben. Und was kostet dich das Lächeln? Was kostet es, dich der Person zuzulächeln und sagen, du passt mir gut, lass uns ein bisschen reden. Geh mal Kaffee trinken. Und der Südtiroler sagt, auf Revanche. Nee, sag ich, lass stecken. Das war so ein Saga in Südtirol. Wenn du dann die Kaffee und hast einen Kaffee bezahlt, das gehört für mich zum guten Ton. Dann haben sie mir gesagt, auf Revanche. Nein, sage ich, auf Revanche will ich nicht. Ich bin von Natur aus großzügig und gebe gerne. Entweder nimmst du ihn an oder nimmst ihn nicht an, aber auf Revanche gibt es nicht. Gott ist nicht revanchistisch. Gott ist nicht revanchistisch. Hau raus, was du hast. Alles, was dir gegeben ist, deine Stimme, dein Lächeln, dein Gesang, dein Wissen, deine Erfahrung. Hier gibt es Männer, die sitzen unter uns, die haben Lebenserfahrung für 3. Die wissen genau, wie gewisse Dinge. Gib's raus, gib's weg an andere. Bleib nicht drauf sitzen. Gieß dich aus in das Leben eines anderen Menschen. Sei passioniert, verschwende dich an andere Menschen. Und du wirst sehen, dass Wunder über Wunder passiert, dass Menschen auftauen in ihrer Verfrostung, in ihrem eingefrorenen Sein, wenn du ihnen gibst von dem, was Gott dir gegeben hat. Mein Becher fließt über. Das ist die Frische des Geistes. Lache, sei fröhlich, mache Mut durch das, was Gott dir gegeben hat. Zwinkere den Leuten zu und sage, so schlimm wird es wohl nicht kommen. Das tut gut. Ich habe 20 Jahre in den Alpen gewohnt. Ich war umringt von 3000ern. Das war schon ein erhabenes Gefühl. Und ich habe oftmals Wanderungen durch die Bergwelt gemacht. Und manchmal habe ich Tannenbäume gesehen, die wuchsen auf nackten Felsen. Und ich bin hingegangen, um dieses Phänomen zu untersuchen. Und ich fand, dass der Fels Wasser gab, aus dem der Baum sich ernährte. Ein kleines Rinnsal, aber es war genug für einen Baum drauf zu wachsen. Und das hat mir gezeigt, dass mein Herr ein Fels ist und dass ich grün treibe, wenn ich in meinem Herrn gewurzelt bin. Aber das bedeutet auch, dass ich alle emotionalen Belastungen, die ich habe, mit ihm ausmache. Und nicht nur Wissen über ihn sammle, sondern dass ich verwurzelt bin in dem Felsen, der Wasser des Lebens gibt. Und das wissen Biertrinker und Christen gleichermaßen, dass das beste Wasser aus dem Felsen kommt. Und damit verabscheue ich mich und danke euch für die Mühe, die ich euch gemacht habe.
Lieber Carsten, auch wir haben zu danken für diesen Tag, für deinen Dienst, deine Gaben, die du mit uns, dem Volk Gottes, geteilt hast. Ich darf dich noch einmal hier auf die Bühne bitten. Eine Stunde Cardio-Training müssen irgendwie kompensiert werden. Und hinter der Bühne